Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Lass es raus. Meine Freundin Pia Frey ist vor 4 Monaten frisch Mama geworden und ihre Mama Anna von Münchhausen und ich sprechen darüber mit ihr auch in dieser Folge, wie es ist, jetzt wieder zurück im Beruf zu sein, wie man sich da so fühlt, wie es ist, das Kind in Anführungsstrichen Fremdbetreuung zu geben und wie Pia so mit dem neuen Leben zu Rande kommt und an was uns das alles erinnert, als wir frisch Mamas geworden sind und generell, was das Mama-Werden mit einem macht als Frau und dem Umfeld. Darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Es gibt natürlich auch ein Späti-Update, wo Pia sich gerne abends mal rumtreibt, um einfach ein bisschen Freiheit für sich zu fühlen. Und wir haben wieder viel gelacht und wünschen uns, dass ihr auch viel lacht. Denn darum geht's, das alles nicht zu ernst zu nehmen, was einem so passiert als Mama, Eltern und Frauen generell. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo.
Hallo, wie schön.
Hallo nach Hamburg
ich freu
und nach
mich
Berlin.
So. Ja, und zu dir, Anna.
Ja, aufs Land, westfälische Pampa.
Wie geht's euch?
Ja.
Die
ja.
Frage, die gerade alle mal umbringt.
Also ich bin geimpft. Das ist schon mal eine tolle Nachricht, oder?
Oh, wie schön.
Alter.
Schon zweimal?
No, einmal. Aber das, finde ich, gibt ja doch schon eine erstaunliche Sicherheit.
Mhm. Oh, toll. Fühlst du dich schon besser jetzt?
Mhm.
Toll.
Ich hatte von manchen Geimpften gehört, dass sie nach der Impfung so ein Unbesiegbarkeitsgefühl hatten. Hattest du das auch, Mima?
Nein, das kann ich nicht bestätigen. Ich bin ja auch wissenschaftsgläubig und rational. Und es heißt, dass ich nach 7 Tagen nach der ersten Impfung zu 70% geschützt bin. Das gibt mir noch kein Unbesiegbarkeitsgefühl. Gestern war ich auf dem Fahrrad und bin an Joggern vorbeigefahren und die schnauften und pusteten derartig, dass ich dachte, vielleicht sollte ich doch auch auf dem Fahrrad noch meine Maske tragen.
Ich dachte gerade, dass du dich jetzt über das Schnaufen und Pusten erhebst, weil ich erinnere von Mimas Freizeitfokus Nummer 1, ihr Frankfurter Fitnessstudio, das glaube ich so dass ein großer Grund, warum du so gerne da hingegangen bist, war, dich über unsportlichere Frauen zu erheben, die weniger
Anna.
Können als du. Und das
Anna.
Auszukosten und zu genießen.
Wie bitte?
Doch, dazu stehe ich, Steffi. Das zeigt zwar meinen schlechten Charakter, aber ich kann es nicht leugnen, dass es mir eine wahnsinnige Genugtuung gebracht hat. Vor allen Dingen, wenn ich feststelle, dass jüngere Frauen schlechter sind als ich. Ja? Ein Ego-Booster wie voller Nickel.
Anna, hast du dich dann da auf die Bank gesetzt und zugeguckt, wie alle schlechter sind? Oder hast
Nein.
du eigentlich bewiesen, dass du besser bist?
Nein, das bezog sich auf die Kurse. Ich bin ja hauptsächlich in die Kurse
Ach so.
Gegangen. Ja, ich bin nicht an die Maschinen gegangen. Ich hasse diese Maschinen. Mhm. Aber die Kurse habe ich sehr ausgiebig mitgemacht. Und da hat man den direkten Vergleich.
Wie, dann bist du so Jane Fonda-mäßig in die erste Reihe und hast
Nein,
so geguckt.
Schön nach hinten. Da habe ich den besten Blick auf die verzweifelten Bemühungen der anderen Jüngeren.
Anna, da hättest du mich in der letzten Reihe getroffen, weil ich habe immer versucht, mich da zu verstecken, um so underperformen zu können.
Ich wäre wirklich eine von denen gewesen, die du danach so verächtlich nachmachst. Aber ich finde, mir ist auch dabei aufgefallen, dass so deine subtil kritischen Urteile, die haben nochmal eine ganz andere so Nadelstärke aus dem Mund einer alten Lady. Das hat eine totale Vernichtung, wenn du etwas kritisierst. So, oder so mit spitzen Fingern. Nein, die klügste ist sie gewiss nicht.
Boah, Todesurteil. Aber Anna, du hast die da nicht noch angesprochen, oder?
Nein, um Himmels Willen, das habe ich fand.
Okay, das hätte mich nämlich in tagelange Depressionen, glaube ich, geschickt. Wenn du gekommen wärst und hättest gesagt, also in deinem Alter konnte ich das Knie höher heben.
Das wäre nicht Ladylike, ihr Stil.
Nein, Anna. Ja. Aber meine tolle Zoom-Pilates-Trainerin Michaela, die hat auch eine ganz subtile Art der Motivation. Das ist also eine ziemlich homogene Gruppe, die sich da immer einmal in der Woche versammelt und dann erzählt sie immer, die ist auch Private Coach bei jüngeren Leuten. Ja? Und dann sagt sie, also da habe ich denen mal erzählt, was ihr alles könnt. Ja, da kommen die ja lange nicht dran. Das ist natürlich auch wirklich ein Motivationsbooster, wie er sich besser nicht denken will.
Geil. Umgedrehtes Senioren-Shaming. Mathilda!
Hallo Mathilda. Oh. Wir haben sie für die erste Hälfte des Gesprächs, wollte sie unbedingt dabei sein.
Ja, und ich merke, der Brust rein, Kind ruhig, Trick funktioniert wahrscheinlich nicht mehr, oder? Kramst du gerade deine Brust raus?
Sie hat wirklich gerade sehr, sehr frisch nochmal, glaube ich, neue Dimensionen ihrer Stimmbänder entdeckt und hat seit gestern das neue Hobby, sie zeigt es jetzt noch nicht so richtig zur Gänze, aber das neue Hobby so quietschen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das ein gängiger Entwicklungssprung ist, aber jedenfalls muss sie sich immer dann entscheiden zwischen Hobby Nummer 1, trinken, und Hobby Nummer 2, quietschen, weil beides zusammen funktioniert.
Du holst auch gerade deine Brust raus, Pia.
Du hast vollkommen recht.
Ich hab's doch gehört.
Also der Stimmvolumen von Mathilda ist besonders in geschlossenen Fahrzeugen nicht zu beachten, würde ich sagen.
Ja, das kenne ich auch.
Ja.
Unsere Kinder können das auch immer noch im Freiland, also im Schrebergarten. Diese Höhe, diese Tonlagenhöhe, finde ich, geht mir auch durch Mark und Bein. Ja. Also das hat die Natur gut eingerichtet. Ich kann es nicht ignorieren. Das ist für mich die größte Folter, dieses Schreien.
Was macht man da, wenn Kinder sich einfach auch sozusagen, ja, die müssen sich ja auch stimmlich austoben, größere Kinder.
Ja.
Sagt man dann, oh, sei leise, oder wie geht man damit um?
Ja, und dann lässt man jegliche Erziehungsmethoden fallen und gibt leider nach. Also leider bei uns. Anna, vielleicht hast du da bessere Tipps.
Steffi, mir ist aufgefallen, dass du noch gar nicht hier erzählt hast, wie alt deine Kinder eigentlich sind.
Ach so, warte mal, lass mich mal überlegen. 6 und 5.
Genau.
Ja.
Und Pia hat ja neulich das Stimmvolumen von geradezu, wie soll ich das sagen, aggressiver Mama-Art im ICE ausprobiert. Vielleicht magst du das mal erzählen, Pia.
Ach so, ja, okay. Ach genau, ich bin Zug gefahren und zu meinen Eltern gefahren. Und ich war schon etwas müde und so ein bisschen gereizt. Und dann hat Mathilda geschrien. Und ich bin mit ihr auf und ab marschiert. Und dann kam eben so eine, ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, die teilt, manchmal dann irgendwie eine Universalaggression bekommt und auf alles wütend wird. Und das kam. Und dann bin ich im Zug rumgelaufen und gezielt mit der schreienden, brüllenden, wirklich heftig brüllenden Mathilda immer in die Nähe von Menschen gegangen, die richtig kacke aussahen, so rechts aussahen und doof aussehen. Und da habe ich dann da hingestellt und so nonchalant hin und her gewogen. Und natürlich kann man eine Mutter, eine strapazierte Mutter eines schreienden Kindes nicht bitten, einfach abzuhauen. Gehen Sie weg hier.
Doch, da gibt es auch Leute.
Man sah diesen Menschen, es waren einfach so 2, 3 da, die sahen einfach sehr klischee rechts außen aus. Und
oh, das finde ich super.
Den stand ich sehr lange.
Aktivismus mit schreiendem Kind.
Ja.
Dass Pia Mathilda politisch einsetzt, das fand ich schon
interessant,
oder?
Großartig. Und hat es geholfen?
Also alle sehen, man sieht ja immer, wenn ich mich mit einer schreienden Mathilda nähere, dann kommt meistens immer erst so ein gütiger, ach ja, Mensch, die Kleinen, ne? Ja, ja. Das und so nach 3,5 Minuten steht der Stress in die Gesichter geschrieben. Weil man hält das einfach nicht gut aus. Also meine Ohren haben so eine gewisse Hornhaut entwickelt, aber andere Ohren nicht.
Ach echt, ich bin immer in so eine totale Nicht-Auffallen-Haltung gefallen, leider. Also ich wollte immer alle maximal schützen vor diesem Geschrei.
Aber nicht auffallen? Also so.
Ja, so alles geben, damit das Kind wieder ruhig wird. Und mir war das unfassbar unangenehm, was auch nicht natürlich ist, wo ich auch selber gedacht habe, was tust du da? Warum machst du es dir gerade noch schwerer? Also ich falle leider immer in diese Falle, bloß keine Kinder haben. Weißt du, auch im Schrebergarten, die haben Mittagspause, nicht zu laut schreien. Also so, kennst du das, Anna?
Natürlich, natürlich.
Ja.
Das ist unabweisbar, dass man versucht, die Umgebung zu schonen, wenn deine Kinder offensichtlich nerven.
Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen unsere Altbauwohnung. Ich hoffe, da hat jetzt gerade nicht der Nachbar geklingelt. Das ist natürlich unsere Altbauwohnung auch so geschuldet, weil ich bin auch immer nachts aufgesprungen, sobald eins der Kinder geschrien hat und hingerannt, weil das ja so hellhörig ist. Oh Gott, der klingelt schon wieder. Ich hoffe, er ist wirklich nicht er.
Oh Gott. Aber das ist doch so ein richtiger Terrornachbar, ne?
Ja, aber die haben ja auch Kinder. Und wir haben ja auch jahrelang deren Kinder sozusagen ertragen im Schreien. Und ich finde es schon spannend, die Frage, weißt du, so man sagt ja immer so, Kinder sind in Deutschland nicht willkommen. Oder ne, ihr habt ja in Berlin auch dieses Café, wo doch dieser Poller ist, wo man nicht mit Kinderwagen rein darf. Und ich finde schon, dass Kinder nicht überall willkommen sind. Und ich bin nicht jemand, der jetzt die Kinder einfach losrennen lässt und sie schreiend durch Restaurants schickt und alles zerstören lässt.
Angemessen rücksichtsvoll. In Restaurants.
Genau, also wir sind sehr rücksichtsvoll.
Angemessen.
Aber trotzdem, obwohl ich so aufpasse, habe ich das Gefühl, an manchen Orten tatsächlich unwillkommen zu sein mit Kindern.
Mhm.
Aber ehrlich gesagt muss ich euch mal erzählen, dass sich da sehr viel geändert hat in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich finde, zum Beispiel hatten wir schon über das öffentliche Stillen gesprochen, was früher absolut ein No-No war. Ich finde auch, dass jetzt mal, nicht in Corona-Zeiten, aber normalerweise finden Kinder jetzt auch in Museen statt, was war früher undenkbar wirklich, dass Kinder auch in Museen rumlaufen und die erwachsenen Menschen beim Kunstgenuss irritieren. Ja, das wird jetzt generell akzeptiert. Das war früher nicht so. Also ich finde, eigentlich ist die Klage über das negative Klima Kindern gegenüber in Deutschland ja immer noch an etlichen Stellen berechtigt, aber es tut sich was und das finde ich gut so.
Ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass Kinder und Familien als eigener Markt entdeckt wurden. Und
ja, deswegen, man kann es so schön kommerzialisieren. Ja.
Aber ich fühle mich, aber dass sozusagen so viele kinderspezifische Produkte und Angebote existieren, das ist noch nicht so lange so. Ich erinnere, dass du erzählt hast, zum Beispiel früher, natürlich hatte ich kein Kinderfahrrad, gab es überhaupt nicht. Als ein random Beispiel.
Wie, die ganz kleinen gab es nicht?
Nee, es gab so Kinder-Jugendfahrräder, die waren so benutzbar ab 9 oder 10 Jahren, aber darunter gab es keine Fahrräder.
Also der Markt gab es dann so Laufräder?
Nein, ja. Laufräder sind ganz neu. Würde man sagen, Laufräder sind höchstens 15 Jahre alt.
Ich glaube, das hat sich unfassbar ausdifferenziert, was es alles gibt. Mima, ich hatte dich am Wochenende gefragt, was es für Produkte jetzt gibt, von denen du sagst, das ist ein echter Zugewinn im so Familienalltag, die du früher nicht hattest. Was hattest du da nochmal gesagt?
Die Frage kam nämlich auch aus der Community, lustigerweise. Da kam nämlich die Frage, welche Produkte braucht man wirklich bei der Geburt eines Kindes? Vielleicht hilft dir die Frage sonst auch, Anna.
Haha, da erinnere ich mich an ein sehr berühmtes Buch von Barbara Sichtermann. Mhm. Das ist so in den 80er Jahren erschienen. Das hieß irgendwie Das erste Jahr mit Kind. Die war sozusagen ganz radikal noch aus der 68er-Bewegung herausgewachsen und lehnte alle richtigen Babyartikel, also auch Wiegen, Stubenwagen, Bettchen ab. Das Kind müsste quasi ständig am Körper getragen werden. Und sie erlaubte den einzigen Artikel, den man für ein Baby anschaffen dürfe, außer jetzt gewissermaßen Grundausstattung, Windel, Hemdchen oder sowas. Das einzige Artikel war eine Babynagelschere. Das akzeptiert
Wahllos.
Das weiß ich noch. Aber bei der Differenzierung der Produkte ist mir kürzlich aufgefallen, dass als meine Kinder im Windelalter waren, hörte das Windelangebot ungefähr bei, würde ich mal sagen, 2 Jahren auf. Es gab keine größere Windel-Pampers als, weiß nicht, 5 ist das, glaube ich. Ne? Und inzwischen gibt es ja diese Windelhöschen. Das heißt, der Markt hat sich darauf eingestellt, dass die Kinder später, wie man das so schön nennt, sauber werden.
Trocken
und sauber, ja. Und das finde ich zum Beispiel eine relativ neue Erweiterung des Produktspektrums.
Dass man den Kindern gestattet, auch später erst trocken zu werden. Ist nämlich auch ein ganz schöner Druckaufbau für viele gewesen, glaube ich. Oh, Mathilda. Oh, bist du satt?
Ich habe einen Perspektivwechsel wahrgenommen. Nämlich hatte ich.
Warte noch ganz kurz zu dem Produkt nur, weil ich wollte nur sagen, dass mich ein Produkt gerettet hat, weil wir haben ja 2 Kinder unter 2 gehabt. Ne? Oh, also die sind ja nur 16 Monate auseinander. Mhm. Und mich hat ein Produkt gerettet, nämlich eine Doppelkarre. Also von Bugaboo gibt's die, oder gibt's ja auch von ganz vielen Marken, wo du das Baby reinlegen kannst und dein Kleinkind daneben setzen kannst. Und ich glaube, bis an mein Lebensende werde ich diesem Kinderwagenhersteller oder dieser Kombination dankbar sein, weil du ja sonst überhaupt keine Chance hast. Ja. Wenn du alleine bist halt, ne? Ja. Wenn du alleine unterwegs bist und du hast ein Neugeborenes. Ja, und dein Toddler, also dein Kleinkind, rennt weg. Und du kannst ja nicht mit einem neugeborenen, noch nicht festgewachsenen Schädel so richtig so anfangen zu rennen oder irgendjemand dein Kind in die Hand. Du bist ja wirklich hilflos. Und das war meine Rettung. Und ich weiß noch, wie ich zum Thema Frauen und Raum einnehmen, ne, generell, was ich für einen Horror hatte, mit so einer breiten Karre auf dem Bürgersteig und im Supermarkt zu sein. Weißt du, so viel Raum einzunehmen als Mutter, das war für mich eine krasse Übung.
Weil dich auch Blicke trafen?
Ja klar, du versperrst ja jegliche Gänge, ne? Also das hat die Breite, da bist du locker 1 Meter breit und mehr.
Voll gute Übung in dem Sinne.
Ja.
Ich frage mich immer, ich glaube, ich bin da zu egozentrisch für, als dass ich das, also wenn ich auch mit einer schreienden Mathilda rumrenne, dann geht es mir primär um mich.
Das finde ich super. Yes. Das ist so gesund, Pia.
Da findet offenbar gerade ein Generationssprung statt zwischen dir und Pias Mutter sein.
Das wissen wir. Es kann auch sehr individuell sein, ne?
Ja, ich glaube auch. Vielleicht ist es auch sehr individuell. Also so, ich habe auch Frauen gesehen, die hatten da gar kein Problem mit. Aber Pia, du wolltest gerade was sagen, bevor ich dich unterbrochen hatte mit der Karre. Achso, oder sollen wir noch zu Ende machen, welche Produkte wirklich helfen? Also ich brauchte auch viel nicht, aber ein Tragegurt fand ich gut, Karre.
Wie mehr hättest du nicht total gefeiert, diese ganzen Fahrradtransportgeschichten?
Ja, unbedingt. Ja, ganz toll, genau. Also ich weiß noch, es gab dann tatsächlich als einzige Möglichkeit, ein kleines Kind mit dem Fahrrad zu transportieren, so einen Korb, den klemmte man vor den Lenker, also sag ich mal, physikalisch hochriskant, auch Cornelius ist da rausgeflogen mal.
Er ist rausgeflogen,
ja. Das heißt, wir hatten einen kleinen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrradfahrer und Cornelius und ich, wir fielen gewissermaßen parallel zur Seite.
Oh Gott, und ihr hattet ja auch keinen Helm damals, oder?
Nein, es gab keine Helme. Das einzig Gute war dabei, dass man das Kind im Blick hatte. Man guckte einander an, ne? So, also man hat, das Kind saß nicht hinten, unsichtbar und guckte deinen Rücken an.
Ja.
Das war gut an dieser Konstruktion. Aber schwerpunktmäßig war das höllisch, wirklich. Das stimmt.
Und Anna, weißt du was? Ich sehe so oft Eltern mit diesen Römer sitzen.
Ja.
Und die sehen teilweise gar nicht, wie sie, die haben da noch einen Rucksack auf und drücken ihrem Kind dann noch diesen Rucksack ins Gesicht. Also es funktioniert alles und ich finde das ja auch super, dass die das machen, aber manchmal ist das auch lustig zu beobachten, wie das Kind dann so mit einer hinten gestreckten Kopf am Rucksack der Eltern klebt.
Ja.
Und wir hatten selber auch so ein Ding und du bist halt immer am Fummeln nach hinten mit der Hand. Ne? Und bist immer, versuchst noch so Brötchen rüber zu reichen. Ja, genau.
Aber man kann sich da ja noch unterhalten, ne? Man kann sich in diesen Gefährten, wo die richtig sozusagen in der eigenen Pier so
Beiwagen sitzen. Ja.
Genau.
Ja.
Kann man ja nicht mehr reden.
Ja.
Ich finde, die sitzen auch so tief. Ich frage mich immer, ob die da richtig rausgucken können eigentlich.
Ich finde, die sehen auch so instabil aus. Die sind ja Gott sei Dank wahnsinnig TÜV geprüft und alles. Das hält ja auch. Aber ich finde, wie die da immer, also zum Thema physikalisch, wie das da hält, ist mir ein Rätsel. Aber was natürlich gefährlich ist, wenn du die vorne hast, dass sie dir permanent auch ins Gesicht fassen oder ihr Brötchen, weißt du, wenn du Fahrrad fährst und die könnte ich natürlich auch sehr ablenken dann.
Ich habe mich gestern, bin ich kurz Fahrrad gefahren und habe gemerkt, dass meine Oberschenkel nicht so trainiert, also nicht in Bestform waren und habe mich so darauf gefreut, dann bald, wenn ich Mathilda auf dem Fahrrad transportiere, eine Ausrede für ein E-Bike zu haben.
Oh ja, die sind toll. Diese Dinger mit den Kästen vorne, ne?
Sind auch wirklich Kleinwagen-Level im Preis. Aber
ja, aber da gibt es so Zuschüsse vom Staat.
Wirklich?
Ja, da gab es gerade so eine Aktion, musst du mal googeln. Das wird bezuschusst teilweise.
Ach cool.
Wow.
Kann man sich was holen. Musst du nur aufpassen, die können wahnsinnig schnell werden. Ich habe mich damit auch mal fast abgelegt mit den Kindern in St. Peter-Ording. Also es ist nicht ohne.
Das finde ich sehr gut.
Ja. Okay, also ich glaube, die Produktfrage haben wir abgeschlossen, oder?
Ja.
Ja.
Ich wollte sagen, dass bei mir ein Perspektivwechsel stattgefunden hat. Nämlich pränatal hatte ich immer gesagt, wenn es um Kinderbetreuung ging, easy, ja klar, wir wurden auch mit 5 Monaten zur Tagesmutter gegeben.
Mhm.
Was für ein Gewasch wird darum gemacht. Und jetzt ist Mathilda 4 Monate und wir haben gerade eben sozusagen eine sehr luxuriöse 1:1-Betreuung. Aber wenn ich mir eben die Variante vorstelle, Tagesmutter, in einem Monat von 9 bis 17 Uhr Mathilda zur Tagesmutter in eine Kindergruppe geben, finde ich so mega schwierig, die Vorstellung. Und ja, da hat sich meine Perspektive komplett gedreht. Und ich
durch was? Was ist passiert?
Naja, durch die Vorstellung, es selber zu machen. Also durch, ich glaube nicht, dass damit einem Kind irgendein Schaden angetan wird, wurde uns ja auch nicht.
Ja.
Aber eben aus Mutterperspektive finde ich es mega hart, die Vorstellung.
Aber weißt du, was das Gute ist, Pia? Da sorgt auch dein Körper und alles sorgt so gut vor, weil ich habe auch immer am Anfang der Elternzeit, beim ersten Kind habe ich das ja nur gemacht, gedacht, niemals kann ich das an jemand anders geben. Und es ist so ein bisschen wie, fand ich, am Ende einer Schwangerschaft, wo der Körper aussagt, raus damit, ich will es loswerden. Und das habe ich von vielen Müttern und auch selber erfahren, dass du am Ende deiner Elternzeit oft das Gefühl hast, es ist gut für uns beide, wenn wir mal wieder andere Menschen sehen.
Ich bin ja schon am Ende meiner Elternzeit, ich arbeite jetzt seit einem
Monat. Ja, musst du mal erzählen.
Ja, gerne. Seit einem Monat wieder und habe aber eben sozusagen den Corona-Luxus, zu Hause zu sein und eine andere Person passt auf Mathilda auf. ist wirklich so angenehm, wie es nur geht. Aber alle sozusagen kostenvernünftigeren Varianten, über die ich auch nachdenke, oh Gott, fange ich an zu seufzen, oh je, 7 Stunden am Stück an einem anderen Ort, dieser kleine Wurm, wie hart. Naja, aber arbeiten anzufangen fand ich total, also ich war so viel ausgeglichener davon als vorher.
Wie war denn dein erster Arbeitstag, als du dann wirklich ins Büro gekommen bist?
Wie habt ihr diese Memes gesehen von der Ever Given im Suezkanal und diesem kleinen Bagger? Opinui oder arbeiten ist die Ever Given und ich bin der kleine Bagger. So fühle ich mich eigentlich immer noch, wirklich. So, also.
Das klingt schrecklich.
Also, du bist da hingekommen und hattest so viel zu tun?
Nee, es war gar nicht so viel zu tun, sondern einfach wieder den Grip bekommen. Also, wenn man drin steckt in der Sache, dann ist man ja halb automatisiert. Man hat eine wahnsinnig lange Liste und dann hakt man Sachen ab und manchmal ist man vielleicht weniger konzentriert oder braucht eine Pause oder so, aber man ist sozusagen im Doing so. Und da muss man ja erst sich wirklich langsam wieder ranrobben. Also ich wusste genau wieder, wie sich Jobanfänger fühlen, wenn man da so das Gefühl hat, okay, und was mache ich als nächstes? Und ist das jetzt überhaupt sinnvoll, was ich jetzt gerade mache? Oder?
Und hattest du auch immer so die Zeit im Nacken?
Klar, und auch den Gedanken, jede Minute meiner Arbeitszeit kostet. War das jetzt 15 Euro wert? Mhm. Das hatte ich immer noch ganz stark und das macht einen definitiv nicht entspannter dabei.
Kosten, weil du dann eine Betreuung, während du arbeitest, ist eine Betreuungszeit. Ne?
Genau.
Ja, und ich finde auch, man kommt schnell in so eine Effizienzspirale, oder? Dass man so denkt, okay, ich kann jetzt arbeiten, ich habe jetzt Zeit, ich muss jetzt arbeiten, das muss dann aber auch sitzen.
Ja, hoher Anspruch. Weißt du, so,
weil es war ja so ein Aufwand, diese Zeit zu bekommen, also muss da jetzt auch was stattfinden.
Ja.
Und es muss gut werden.
Ja,
so.
Ich habe es noch nicht erlebt, dass, also ich warte noch darauf, auf das, was alle Mütter erzählen, dass sie dann eben die Erfahrung machen, auch irre effizient zu werden. Ich fühle mich noch nicht irre effizient.
Ach, guck mal, dann kommt die Nanny.
Da kommt die Nanny. Und Freund.
Anna, vielleicht magst du so lange erzählen, ob das bei dir auch schon so war.
Ja, also dieses Gefühl, jetzt raus damit, lass es gehen, das erinnere ich auch noch. Aber das hatte bei mir wirklich sehr damit zu tun, das habe ich auch schon angedeutet, dass ich so wahnsinnig mir selber Sorgen machte, werde ich überhaupt noch imstande sein, meine Aufgabe im Beruf zu erfüllen, weil ich mich so mir selbst entfremdet fühlte durch das Stillen, was ich sehr anstrengend fand und so.
Wodurch dein Gehirn auch so ein Brei wurde, meintest du, ne?
Ja, die Muttermilch ist leider verflüssigt, das Gehirn, habe ich immer gedacht. Boah.
Ja.
Und dann habe ich wirklich diesen Tag herbeigesehen, um mich selbst zu prüfen, ob das noch geht. Und dann habe ich gedacht, okay, du stillst das Kind ab und dann gehst du zurück in den Job. Es war ja auch wirklich eine andere Zeit. Es gab noch keine langen Elternzeitregelungen. Ich glaube, das maximal war wirklich ein halbes Jahr. Und ich wusste, es gibt in der Redaktion keine Vertretung für mich. Das heißt, die anderen machen deine Arbeit mit. Das ist ja auch
noch so ein schlechtes Gewissen. Ja, ne?
Du sagst, Mensch, jetzt mach mal fertig da mit deinem Baby und komm zurück. Wir stöhnen hier unter der Arbeitslast.
Haben sie es auch gesagt?
Nein, das haben sie nicht gesagt. Aber es war
man hat so ein schlechtes Gewissen. Ne? Ja.
War irgendwie nicht gut. Und überhaupt war es ja wirklich damals, Mitte der 80er Jahre, ich war die zweite Mutter, die jemals in die heiligen Hallen dieser Zeitredaktion eintrat oder die schwanger wurde in dieser Zeit, als sie schon Redakteurin war. Das wurde alles sehr, mit Staunen beziehungsweise Irritation begleitet, würde ich schon sagen.
Ja.
So, und dann hatte ich aber ziemlich schnell den Eindruck, dass mein Baby Cornelius das ganz gut hinkriegte bei der Tagesmutter. Ich erinnere noch, dass sie am ersten Tag, als ich ihn wieder abholte, begeistert war. Es war übrigens von Eingewöhnung, war keine Rede. Ja, es war der 1. September. Und ich gab das Kind ab und sagte Tschüss und ging in die Redaktion.
Wie ging es dir da?
Ja, da war ich natürlich so unter Anspannung, wie wird es mit mir jetzt werden? Ja, dass ich ehrlich gesagt egoistischerweise an das Wohlergehen meines Kindes vielleicht nicht so viel Gedanken verschwendet habe, wie ihr das gemacht habt. Aber als dann die Tagesmutter sagte, ein tolles Kind. Der hat ja auf Anhieb die Flasche alleine in die Hand genommen und ausgeleert. Da war ich dann sehr stolz und beruhigt.
Aber Anna, die wissen auch, was sie sagen müssen, oder? Ich befürchte immer, dass irgendwann, wenn ich diese Kita verlasse, dass sie einem dann sagen, naja gut, er hat dann doch nicht immer gleich aufgehört zu weinen, wenn was war oder sowas. Weil die wissen natürlich auch, also die Frage ist erstmal, Pia, weißt du, was eine Eingewöhnung ist oder wie die normalerweise läuft? Das ist ja über so einen Zeitraum von, ich kriege es jetzt wahrscheinlich auch durcheinander, weil schon
Wochen.
So lange her ist, aber so zwei Wochen bringst du das Kind gefühlt eine Minute, dann zwei Minuten, dann drei Minuten. Das macht bestimmt auch alles Sinn, ganz bestimmt, aber es ist natürlich schwierig auch
für alle,
also für den Trennungsprozess. Ja, genau. Es macht es nicht einfacher. Mhm. Also beide Varianten haben Vorteile, ne? Die langsame, aber auch die abrupte. Mhm. Naja, und manchmal ist es dann ja auch, wenn man später das Kind bringt, dass irgendwas doof ist, dann weint das Kind und dann musst du trotzdem gehen. Und das ist, das ist hart. Oh,
da habe ich übrigens mal, bei einem solchen Moment habe ich mal heulend das Auto rückwärts in einen Gartenzaun gesetzt.
Oh, wie schrecklich. Wie schrecklich.
Oh Gott, das kann ich so verstehen.
Noch, ich höre noch das Splittern dieses scheißlichen Jägerzauns.
Sorry.
Oh, wie geil. Sollen wir kurz Pause machen, Pia?
Ich hatte gerade hatte gerade die Übergabe. Maya, I'm in a call. I'm done in about 30 minutes.
Es ist so international in Berlin. Herrlich.
Ja. Ich war einmal morgens joggen, fern von eigenen Kindervorstellungen und Gedanken und bin an einer Grundschule vorbeigejoggt. Und da ist so ein kleiner weinender Junge ist da eben ins Tor gelaufen und hinter ihm lief seine Mutter her und sie waren eben offensichtlich zu spät und sie hat eben ihn sozusagen so geh getrieben, dass er reingeht. Er hat ganz doll geweint und dann ist er so schluchzend durch dieses Tor gelaufen und dann stand die Mutter da auf der Straße und dann hat sie angefangen zu weinen und es war so schrecklich. Ich fange sofort an zu weinen.
Ja, es ist ganz schrecklich. Ich habe es auch einmal nicht geschafft und habe dann das Kind mitgenommen. Und das fand die Erzieher auch nicht witzig, obwohl die wahnsinnig geduldig und entzückend sind. Aber ich konnte es dann einfach nicht, weil es hat mich so im Mark erschüttert mit diesem ganzen Drama, was dann auch kommt. Weißt du, so tust du das Richtige. Es ist richtig, arbeiten zu gehen. Solltest du nicht vielleicht doch zu Hause bleiben? Weißt du, da kommt der ganze patriarchale Scheiß, kommt dir in einer Kraft entgegen. Ja. Und man ist ja auch nicht jeden Morgen fit. Weißt du, wir hatten ja Horrornächte mit unserem Sohn. Und dann stehst du da und plötzlich kracht das alles zusammen.
Ja.
Und die sagen, ja, aber wir müssen jetzt mit unseren Routinen beginnen. Und du denkst, ich passe aber heute nicht in eine Routine. Und dann habe ich das Kind gepackt und bin gegangen.
Aber ich glaube, das ist das Richtige, dass man da nicht prinzipientreu ist.
Ja, aber du hast ja manchmal keine Wahl. Ne? Es ist ja schon ein Privileg, wenn du dann sagen kannst, ich nehme es wieder mit. Ja,
genau.
Weil wenn du zum Schichtbetrieb irgendwo hin musst oder so, du hast keine Wahl. Und dann musst du da als Mutter die ganzen Emotionen dann da irgendwie mitnehmen.
Oh je.
Und das Ding ist, ich glaube denen ja auch, dass sie sagen, dass das Kind sich dann sehr schnell beruhigt hat. Weil manchmal ist das ja auch so ein Test der Kinder, ne? So, kriege ich sie damit nochmal rum oder nicht? Und
Du machst es am nächsten Tag, wenn es dann, dann wieder weint, nicht? Das ist dann die harte Probe.
Ja.
Wurdet ihr beide denn aber effizienter im Arbeitsalltag?
Ja, extrem. Ja? Extrem und auch egoistischer. Also, das wollte ich noch sagen. Die zweite Stufe ist ja, am Anfang, finde ich, bist du wahnsinnig effizient und dann fällt dir irgendwann wieder ein, ach, es gibt ja mich auch noch.
Mhm.
Vielleicht sollte ich auch mal gucken, dass ich in dieser Zeit nicht nur arbeite, sondern auch nochmal gucke, dass es mir gut geht. So, ne? Das fand ich, war dann die zweite wichtige Stufe.
Mhm. Und in dieser Stufe habe ich dann ein Buch geschrieben, liebe Steffi, mit dem schönen Titel Eine Stunde für mich allein.
Ach echt? Das wusste ich gar nicht.
Die Tragik dieses Buchs war, dass es einfach leider viel zu früh erschien.
Ja, es war seiner Zeit voraus, ne?
Total.
Das muss ich sofort lesen. Kann man das nicht nochmal rausbringen, Anna?
Nein. Nee, stimmt. Ich glaube,
aber um was geht es denn?
Naja, es geht genau darum, dass du nicht untergehst, sozusagen zwischen diesen 100 Ansprüchen, die auf dich einstürmen und denen du gerecht zu werden versuchst. Und da hatte ich selber so ein kleines Selbstrettungspunktesystem gebastelt. Und davon handelt dieses Buch. Steffi, ich schick dir das.
Oh ja, und aber erzähl noch mal kurz für alle, die es jetzt nicht mehr vielleicht kaufen können. Wie geht denn das Selbstrettungsprogramm?
Ja, es gibt einfach so ein paar Inseln am Tag, die sozusagen, wenn du dich eine Viertelstunde hinlegst, das sind einfach schon mal 10 Punkte für dich. So, ja?
Ja.
Oder wenn du einmal schaffst, Sport zu machen. Oder wenn du einmal sagst, einmal irgendwie die Tür zumachst und sagst, ich bin gerade nicht da.
Ja.
Also das, ich komme jetzt gar nicht mehr drauf. Also genau,
Sauerstoff
spielte eine ganz große Rolle. Weil Diese Aufgaben, die dich im Haus festhalten, die zerschmurgeln deinen Energiehaushalt. Ja? Ja. Und dass du einmal sagst, ich bin draußen, ich bin einmal kurz vor der Tür und bitte ohne euch sozusagen. Ja.
Ja.
Ja, das welche Rolle hast du in dem Modell eigentlich dann Vater zugemessen? Also ging das auch um Aufteilung oder ging es nur um
klar,
deine?
Klar, nein, natürlich. Und er war ja immer ein sehr aktiver Teil dieser Kindererziehungszeit. Ja. Irgendwie, da habe ich ja wirklich immer auch großes Glück gehabt, dass er sich vor nichts gefürchtet hat. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ich mal 6 Wochen abgehauen bin.
Ja.
Das war wirklich mehr als eine Stunde alleine. Und das hat er grandios gelöst. Und diese Probe war für ihn, glaube ich, auch ein guter. Ja.
Steffi, ich hatte zu dem Buch ein etwas ambivalentes Verhältnis, weil ich war ungefähr 10, als Nima das geschrieben hat. Und ich hatte dann den Ausdruck als Malpapier bekommen. Und hab dann eben mit jedem neuen Bild, das ich gemalt habe, habe ich als erstes eben die Rückseite gelesen.
Ach, du konntest ja schon lesen.
Ich konnte schon lesen. Ja. Und ich fand immer so, diese Botschaft, die da drin steckte, so, wie kriegt man die anstrengenden Kinder auch mal von seiner...
Ich sehe dich gerade beim Therapeuten mit diesem Buch sitzen, ja. Und also den bemalten Bildern.
Es war aber wirklich ein bisschen ambivalent, weil ich fand, also wir hießen in dem Buch Knopf und Knöpfchen. Und ich fand, das hatte auch einen gewissen Fame-Faktor, sozusagen... Irgendwie wird über mich ein Buch geschrieben. Ganz gut.
Aber ich komme nicht so gut
weg. Genau. Ich bin immer nur die Anstrengende.
Oh, Entschuldigung, Pia, aber es ist sehr, sehr lustig. Entschuldige. Weil wir haben auch immer den Spruch, 100 Euro in die Therapeutenkasse, sagen wir immer meine Schwestern und ich, wenn unsere Eltern wieder was gemacht hatten, wo wir dachten, oh Mann, ey, das hätte man auch anders lösen können. Haben wir immer gesagt, so, das besprechen wir mit unserem Therapeuten.
Aber wenn ich mich da mal kurz einschalten darf, ja? Ich glaube, ihr wollt eure Kinder in die Therapeutenkasse stecken müssen. Ja.
Darüber denken wir auch mal nach.
Darüber tun wir noch.
Ich glaube weniger als wir noch, Steffi.
Ich glaube nicht, Pia. Glaube ich nicht. Nee, ich glaube, du kannst versuchen, alles richtig zu machen. Mhm. Und trotzdem, also ich habe ja jetzt hier schon eine 6-Jährige. Und ich bin wirklich die Geduld in Person mit diesen Kindern. Und trotzdem muss ich mir manchmal Sachen anhören. Also jetzt schon.
Ich glaube nur, dass die Intensität der Auseinandersetzung mit sich selber in unserer Generation gerade also sehr stark ist. Und auch notwendig stark ist, weil gewisse über Generationen getragene Traumata aufgearbeitet werden müssen. Und ich glaube, unsere Kinder werden das vielleicht gar nicht mehr so nötig haben, sich so intensiv mit sich selber auseinanderzusetzen, sondern wieder stärker in einem anderen Modus stecken. Könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass das Potenzial des Verletztseins oder zurückgesetzt wordenseins oder nicht ausreichend versorgt worden zu sein, das Potenzial bleibt gleich.
Ich glaube, ich weiß, was Pia meint. Also alleine, dass Kinder früher noch geschlagen werden durften. Oder was heißt früher? Ist ja noch gar nicht so lange her oder so. Ne? Diese ganzen Themen zum Beispiel, die muss natürlich eine Generation noch aufarbeiten, die unsere Kinder nicht mehr hoffentlich aufarbeiten müssen. Also solche Themen gibt es aber natürlich auch.
Trauma sind natürlich relativ und jeder hat seine eigenen Trauma auf unterschiedlichen Level, aber subjektiv immer heftig empfunden.
Vielleicht wird es einfacher, drüber zu sprechen, weil ich glaube, weißt du, mein Vater hat vieles von seinem Vater übernommen, was nicht gut war und kann bis heute nicht wirklich drüber sprechen. Und ich glaube, alles, was ich meinen Kindern beibringe, ist zu sprechen. Also das sehe ich als meine große Aufgabe, dass sie ihre Emotionen und Gefühle artikulieren können. Weil ich musste das erst spät lernen und empfinde dadurch so eine Einfachheit vielen Dingen gegenüber. Weißt du, dass ich meinem Partner einfach sagen kann, oh, mir geht's gerade nicht gut. Ich fühle das und das oder so. Und das versuche ich bei den Kindern. Und das ist, glaube ich, in unserer Generation oder auch in deiner einfacher.
Ja, aber da entwickelt sich eine ganz neue Kompetenz, ist mein Gefühl. Ja. Also es gibt ganz viele Kinderbücher, einmal habe ich auch, sehe ich immer wieder, die sich damit beschäftigen und das trainieren, Gefühle zu artikulieren.
Mhm. Ja.
Aber ich habe auch neulich von meiner Nichte, Moment, die hatte so eine komplexe Gefühlslage zusammengefasst, wo ich dachte, das können wenige Erwachsene und das liegt nicht an ihrer faktisch vorhandenen Genialität. Die meinte so, es ging darum, wütend zu sein. Und dann meinte sie, als wir neulich aus Brasilien wiederkamen, da war ich so müde, dass ich dachte, ich sei ganz wütend. Aber dabei war ich gar nicht wütend, sondern ich war nur müde.
Sensationell.
Ja.
Sensationell. Ja. Ja. Mhm,
toll.
Aber wie toll dein Gegenüber darauf reagieren kann, oder? Das sage ich auch immer meinem Team und allen meinen Mitmenschen. Einfach sagen, was ist, weil dann kann ich ja darauf reagieren. Ich kann es nur nicht erraten.
Ja.
So.
Fantastisches Führungsinstrument, Steffi.
Ja, ja, weil man kann immer nur aktiv werden, wenn das Gegenüber was sagt. Und ich bin schon sehr hypersensibel und versuche zu erahnen, wie es Leuten geht. Aber das einfachste Mittel ist einfach zu sagen, wie man sich fühlt. Und am besten, das ist dann wirklich für Fortgeschrittene, zu sagen, was man braucht. Weißt du, ich habe zum Beispiel gestern meinen Mann angerufen und habe gesagt, heute geht es mir nicht gut, heute würde ich mich gut fühlen, wenn du früher kommst, wir machen uns was zu essen und so, weißt du? Und dann war er so, ja, gar kein Problem, ich bin um 5 da.
Toll,
so.
Fantastisch. Und auch noch lösungsorientiert.
Klappt auch nicht immer, besonders nicht bei PMS. Aber so, das hilft.
Ich hatte da neulich diesen Oh-Wow-Effekt, als ich auch irgendwie so schiefgewickelt in mich gekehrt war und so, in einem Modus, wo ich früher mich einfach zurückgezogen habe und so 2 Tage lang möglichst wenig Menschen gesehen habe, das ausgebrütet und ausgesessen habe und dann wieder am Leben teilgenommen habe.
Ja.
Und ich hatte eben nach dieser ganzen hormonellen Achterbahn und inklusive Schwangerschaft, hatte ich diesen Zustand, der mir vertraut ist, den ich kenne, hatte ich seit über einem Jahr zum ersten Mal wieder. Und mir fiel auf, scheiße, das geht ja jetzt nicht mehr. Das, meine Strategie, damit umzugehen, der Rückzug, ist ausgelaufen. Ich muss es jetzt im Miteinander ausleben.
Ja.
Und das war aber in der Konsequenz eigentlich ganz schön, weil ich es ja sozusagen nicht mehr verstecken konnte und es deswegen anders thematisieren musste als in so einem Alleine-Leben-Modell. Und dass es exponierbar ist und dass andere damit umgehen können, war so eine ganz schöne Erfahrung. Aber auch so gleichzeitig, jetzt muss ich das irgendwie neu in einen Familienleben integrieren, diese Momente, wo man eigentlich nur alleine sein möchte.
Ja, und schon versteht man seine eigenen Eltern und die eigene Familie fast ein bisschen besser oder geht die ja automatisch auch nochmal im Kopf durch, oder? Fand ich immer.
Aber Mathilda kann das noch nicht verstehen, was du da artikuliert hast.
Mathilda kann das nicht verstehen, aber Mathilda ist auch wiederum ein krasser Stabilisator, weil einfach, auch wenn man ganz tief in irgendwelchen Gedankenwelten versunken ist, wenn dann so ein strahlendes Gesicht von der Seite kommt, das aber jetzt trinken möchte, dann ist das eine richtige, also es holt einen wirklich ganz schön effizient ins Hier und Jetzt und erinnert wirklich an diese viel gepredigte Wahrheit, so, aber jetzt ist doch alles gut, auch wenn das Zukünftige ungewiss ist und das Vergangene vielleicht noch nicht verarbeitet, jetzt ist es doch gut.
Yeah.
Und das ist ein krasser Reminder.
Ja, und auch wenn die sprechen können, die können, unsere erzählen jetzt einfach so super Witze. Und Chrissy und ich wollten dann einmal sauer miteinander sein, irgendwie am Wochenende, weil irgendwas doof war. Und dann sagt unser Sohn so, kommt ein Cowboy zum Friseur, Pony weg. Und dann mussten wir beide, weißt du, obwohl wir eigentlich sauer miteinander sein wollten, so lachen, dass alles entkräftet wird, weißt du?
Oh,
und du auch im Jetzt landest und denkst, oh Gott, über was wollte ich mich gerade nochmal schreiben? Ich hab's vergessen.
Toll, das ist mega wunderbar. Ja.
Pia, eine Hörerin wünscht sich ein Späti-Update.
Also, wir haben uns in letzter Zeit noch mehr als vorher unterhalten.
Also du bist noch in Späti.
Absolut.
Du gehst dann noch runter?
Ja.
Wie oft noch so?
Ich würde sagen, so alle 2 Tage so ungefähr.
Und sehr regelmäßig, oder?
Ich weiß jetzt
auch. Erklär es nochmal. Also du nimmst dir dann deine Auszeit und gehst alleine ohne Kind und Mann runter in Späti.
Also genau, meine Übersetzung von Freiheit in dieser etwas eingeschränkten Zeit ist, nach dem Essen alleine in Späti zu gehen und dann in der großen Angebotswelt, die es da gibt, dir vorzustellen, das sei eine Bar und ich hänge jetzt hier ein bisschen rum.
Also nach meinem alten Punktesystem wären das glatt 10 Punkte, du.
Es ist wirklich toll. Es ist auch toll, davor zu stehen. Es sind auch so, man bekommt auch Gespräche mit und so weiter. Also ich komme da wieder ein absoluter Weirdo rüber, aber das ist mir egal. Und ich kenne jetzt auch die Lieferzyklen. Also zum Beispiel gibt es am Donnerstag immer neue Kinderriegel, aber es gibt nur 30 Stück. Und ich kaufe dann mache immer so Mikro-Einkäufe. Also ich halt dann nur ein Kinderriegel, eine saure Schlange und ein Kaugummi kaufe. Und da versuchen mich die Verkäufer immer zu etwas vernünftigeren Großkäufen zu bewegen. Ey, ich esse die 30 Kinderriegel, esse ich in einer Serie weg. Ich gucke Serie 2,5 Stunden und ich habe die alle weg. Und, ja. Und du kaufst eine, warum kaufst du nur ein? Ja. Darum, also meine Auswahl- und Einkaufsvolumen entspannen sich mehr Gespräche, weil sich, glaube ich, einfach auch nur sehr wundern, was.
Warum du nicht hamsterst.
Ja, und was macht sie da? Und warum braucht sie so lange für die Auswahl eines Kinderriegels?
Die denken bestimmt, du bist so eine alleinstehende Frau.
Völlig vereinsamt.
Ja, völlig vereinsamt. Und die sind dein einziger sozialer Kontakt, oder? Das da ahnt keiner, dass du ein Kind hast.
Das ist denkbar. Ja. Also ich mag ihn weiterhin wirklich sehr, sehr gerne.
Sag, er irgendwie tangiert durch den neuen Notbremsegesetze? Nee, oder?
Nee, das sind nee, Spätis sind davon nicht betroffen.
Aber du darfst ja nur bis 9 raus, oder? Musst du jetzt immer vor der Ausgangssperre? Oder habt ihr das gar nicht in Berlin? Wir müssen ja immer die Ausgangssperre mitrechnen, wenn wir jetzt gerade abends was
machen. Davon habt ihr ja noch nie gehört.
Das gibt's bei euch nicht.
Aber hier gibt's noch keine Ausgangssperre.
Um 9. Ja, gut. Super. Sonst müsstest du halt immer um 8:45 runter in Spieti, weißt du? Dass du pünktlich wieder oben bist.
Ist ja um 9:30.
Das würde einen ungeraden Stress in meinen Tagesablauf bringen.
Ja, ich sag's dir. Und sag mal, abschließend jetzt, wie viel gehst du jetzt arbeiten und wie fühlt sich das an? Hat sich das ein bisschen für dich normalisiert?
Ich also du noch bleibst keine ja zu Hause. Aber, und ich habe wieder echt festgestellt, dass alle, die so behaupten, Veränderung total super zu finden, I love change. I really need change in my life. Always. Das ist Bullshit. Das ist eine Lüge. Es ist einfach nur verunsichernd. Und ich stecke noch in der verunsicherten Phase, würde ich sagen, wo ich versuche, mir eine Routine zu etablieren, die ich aber noch nicht gefunden habe. Und das bedeutet im Moment, dass ich so 25 Nanny-Stunden die Woche habe und auch häufig Calls mache, wo Mathilda dabei ist. Und das ist so immer ganz, ich finde es immer lustig. Und sie ist eine sehr gute Feel-Good-Managerin fürs Team so. Auch so beefigere Gespräche werden dadurch total ausgebügelt und friedlich geebnet. Aber es ist noch nicht, ich habe noch keinen richtigen Tritt und noch keinen richtigen, ja, noch keine Routine. Und dazu gehört bestimmt halt auch ein bisschen dieses Zuhause-Arbeiten, was viele Vorteile hat.
Ja. Ja.
Aber es halt schwieriger, doch schwieriger macht, das zu trennen. Und
ja, und auch in so einen Business-Mode zu kommen, oder? Also ich fahre jetzt auch gleich wieder ins Büro, weil ich da einfach viel effizienter arbeite, ne?
Ja.
Und auch mit einer ganz anderen Haltung, ehrlich gesagt.
Ja.
Also
getting there, würde ich sagen. Aber als ich am Tag, bevor ich wieder angefangen habe zu arbeiten, das war der Ostermontag, habe ich so ein Schlottern bekommen und so eine Panik, gar nicht davor, dass mein Gehirn nicht mehr funktioniert, aber so, oh Gott, diese Veränderung und wie kriege ich das alles hin und was kommt da alles wieder für ein rauer Alltag auf mich zu? Und dann habe ich so 2, 3 Freundinnen angerufen, die auch aus einer Gründerrolle Elternzeit gemacht haben und dann wieder angefangen haben zu arbeiten. Steffi, du warst auch auf meiner Telefonliste.
Ja, ja.
Und
hast du angerufen? Nee, ne?
Nee, hatte ich dann nicht, weil schon das erste Gespräch hat so eben eigentlich alles beantwortet, so, ach so, ja klar, ja, das war ganz schrecklich, bei mir auch. Das war ganz schlimm. Ich hatte die Panik meines Lebens. Ja. Und dann war es aber gar nicht so schlimm.
Ja.
Und diese Information, das ist etwas, was andere auch erleben, hat eigentlich im Grunde schon beim ersten Mal, als ich das gehört habe, schon vieles abgemildert, was ich da auf einmal Angst vor dem Alltag gespürt habe.
Aber ich finde, das bleibt auch Anna, oder? Also es ist ja jetzt auch während der Pandemie, dass ich auch so oft auf der Couch sitze und zu meinem Mann sage, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Und wäre es nicht doch besser gewesen, ich wäre einfach nur Mama geblieben und hätte nie einen Beruf erlernt, weißt du?
Aber das meinst du nicht ernst, oder?
Na, manchmal sitzt man da wirklich und denkt, mache ich alles falsch? Mache ich alles richtig? Weißt du so? Ja. Und
ist das jetzt das bleibt konstant durch die Pandemie, Steffi? Hat sich das intensiviert?
Nee, man nimmt ja die arme Pandemie auch für vieles als Ausrede oder Grund irgendwie so. Aber ich finde, das bleibt nicht nur beim Einstieg in den Beruf, das kommt immer mal wieder, oder? Dass man denkt, werde ich mir gerecht, werde ich den Kindern gerecht, werde ich meinem Job gerecht? Und ist das eine gute Konstellation, die wir haben? Oder wäre es nicht cooler im Mehrgenerationenhaus? Oder weißt du so?
Ist ja auch notwendig, sich immer wieder in Frage zu stellen. Im
Homeoffice, das muss ich nochmal wirklich auch unterstreichen. Ich hatte immer unterschätzt sozusagen, was für ein toller, sag ich mal, Ermutigungsfaktor auch ist in der Redaktion oder im Büro, zu sehen, die anderen arbeiten auch. Das fand ich unglaublich beruhigend und inspirierend und der ganzen Situation förderlich. Ich hatte immer den Eindruck, zu Hause bin ich in der Leistung oder im Ergebnis meiner Arbeit längst nicht so effizient und normal, kann meine Leistung nicht so normal abrufen wie in der Umgebung mit anderen, die das Gleiche machen. Und das finde ich interessant, dass das eben im Homeoffice, ja, wahrscheinlich die meisten, die es jetzt, die gar nicht keine Wahl haben, können das gar nicht vergleichen. Aber ich glaube, bisher ist da sozusagen das Klima des Büros vielleicht hier und da auch unterschätzt worden.
Ja, Herdenantrieb.
Was ich aber als totalen Gewinn empfinde, ist, dass, also ich muss ja weiterhin viel herumlatschen, um Mathilda in den Schlaf zu latschen. Und ich habe so ein bisschen aufgehört, dabei zu telefonieren und ich denke dabei wahnsinnig viel nach und mache dabei auch richtige so Erkenntnisfortschritte. Und mehr Zeit zum Denken zu haben, was, glaube ich, viele Privilegierte während Corona hatten, kann auch richtig helfen. Und ich kenne einige, die auch wirklich fundamentalere Veränderungen in ihrem Leben angestoßen haben. Und ich glaube, als Ergebnis von mehr Nachdenken.
Mhm. Dafür fehlt mir leider im Moment noch die Zeit. Genau, ich glaube, ich bin so neidisch auf alle.
Nee, das ist aber wirklich das ist ein wirkliches Privilegiertheits-Corona-Ding, weil alle, die wie du in der Betreuung von Kindern, die auch Entertainment-Programme brauchen, stecken.
Und noch ein Unternehmen führen.
Genau, ist das.
Aber
ist
ich
das
bin
nicht
da so,
möglich.
Ich sehe genau wie du halt, das ist mein Ziel für Anfang Mai, wo ich dich dann auch endlich zurückrufe. Auch nochmal das große Ganze mir anzugucken und auch zu überlegen, wie stellt man das noch besser auf? Wie kriegt man noch mehr Zeit für sich und das, was man an seinem Job liebt und allem? Also es ist ein dauernder Prozess, habe ich das Gefühl.
Ja. Pia, du solltest vielleicht auch mal ganz kurz dazu erwähnen, dass diese Notwendigkeit herumzugehen mit Mathilda durch den erfolgreichen Live-Check deiner Nanny jetzt auch in Frage gestellt wird, die nämlich geschafft hat, Mathilda in Kinderwagen zum Schlafen zu bringen.
Wow.
Aber im Kinderwagen in herumfahrender Form, ne? Also sie läuft auch ihre 9 Kilometer am Tag mit ihr.
Aber ist das nicht schön? Ist sie mal gleich? Oh. Ist das nicht beruhigend?
Es ist beruhigend, aber es ist so schon irgendwo ein kleiner Affront, dass sie wirklich so viel besser schläft mit der Nanny als mit mir. Also sie kommt immer so, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn wir sie am Montag so also ein vollkommen übermüdetes Bündel ihr in den Arm drücken und dann erstmal
das war ein interessantes Thema, darüber haben wir am Wochenende gesprochen, die Rolle von Regelmäßigkeit bei Babys, weil ich ein ganz, ganz kleines Fragezeichen hinsichtlich der Reisetätigkeit hatte. Aber das ist eigentlich ein anderes Thema jetzt noch, ne? Mhm.
Ist ein anderes Thema, aber ich wurde auf der Zugfahrt, meinte auch so eine Frau im Familienabteil, die so ein bisschen neurotisch wirkte, ehrlich gesagt, meinte so, und wie alt ist denn die Kleine? Ja, 4 Monate. Oh, und du reist schon? Oh Gott.
Oh Gott, nein.
Aber das habe ich überhaupt nicht verstanden, was daran, also das habe ich auch bei...
Die gibt es immer zu allen Themen. Zu allen Themen.
Ja.
Den Satz kannst du wirklich nehmen und alles einfügen. Das ist so ein Blankosatz von anderen Eltern.
Okay.
Wie du stillst noch, wie du stillst nicht. Da kannst du in diesen Satz kannst du alles einfügen, was du willst, Pia. Den Rest deiner Mutterschaft, finde ich, oder Anna?
Das ist absolut richtig, ja.
Oh, das ist auch
du
immer der gleiche.
Lässt dein Kind hier schon alleine Fahrrad fahren auf dem Bürgersteig?
Wie, das darf schon ein Handy? Oh, das geht schon in die Disco. Seid ihr sicher? Weißt du, aber hat es dich irritiert? Entschuldige, ich wollte
nicht
jetzt
wirklich.
Nicht.
Nee, ich bin nur so gewundert, hä, was? Huch?
Du so Mathilda schrei, damit ich hier rauskomme und gehen kann. Oh Mann, ach wie herrlich. Das klingt aber doch, als wenn alles eigentlich ganz gut läuft, oder?
Also ich glaube, es bewegt sich in die richtige Richtung. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass aber die Schwierigkeiten, die ich dabei auch erlebe und empfinde, sind halt Teil des Prozesses.
Ich kann jedenfalls bestätigen, dass Pia und Mathilda wie eine wirklich freundliche, harmonische Einheit wirken. Und Pia hat das auf den Satz zurückgebracht, wir sind einander sehr ähnlich.
Das ist auch so schön, wenn man das feststellt, wie ähnlich die einem sind. Wir haben ein neues Spiel, hatte ich euch das erzählt schon? Wir haben ein neues Spiel in der Familie. Mein Mann neigt dazu, dass er das letzte Wort haben muss, so bei Diskussionen. Und das ist wie bei seiner Mutter. Und dann nenne ich ihn immer Hildegard. So, und jetzt sind die Kinder in so einem Alter, wo sie das mitkriegen und fragen, warum nennst du Papa denn dann immer Hildegard? Und dann haben wir jetzt dieses Spiel erfunden, dass es halt auf alle Großeltern zutrifft. Ne? Wenn ich was mache, wie meine Mutter, dann sagt er Tedea, Tedea. Oder wenn ich irgendwie was mache, wie mein Vater oder so. Und das ist unser lustiges Familienspiel, wo immer wir sind.
Das ist
dass man dann die Namen der Familienmitglieder ruft, an die man sich erinnert. Ja.
Und okay, aber nächstes Mal würde ich gerne wissen, wann ihr Anna ruft. Das wüsste ich wirklich gerne.
Bier!
Ich glaube, ich habe festgestellt, dass ich manchmal so eine verklausulierte Art habe, Gefühle von mir zu erklären. Mhm. Und da erkenne ich leider dich wieder, Mima.
Ja. Ich kann es mir vorstellen. Oh ja.
Ja, dann weißt du ja, was du heute beim Abendbrot mal als Gesellschaftsspiel bei euch
und Steven, also das Hobby meines Freundes ist, mir den Protestantismus auszujagen. Und da hat er auch noch einiges zu tun. Und ich glaube, da steckt ganz schön viel Mima drin.
Das stimmt. Mhm. Zum Beispiel in Arbeitseffizienz wahrscheinlich, genau.
Zum Beispiel, ja. Oder in Arbeitseffizienz und dann, aber da fühle ich mich wirklich nicht getroffen, aber er macht mich, also es geht in die Richtung eures Spiels. Ich habe ihm einmal erzählt, wie ich irgendwie dich, Mima, zu dir, Mima, meinte, es ging um Abendessen. Du meintest, ach nein, ich hatte schon eine Orange. Und diese Kargheit des Abendessens, wo er katholisch auftischt und dann so dieses, ach, ich hatte schon eine Orange. Das wird mir so als so protestantischer Stempel immer wieder
vorgehalten. Ja.
Ja.
Aber das kann ja auch, ist das das Gegenteil, ja, ne? Bei den Evangeliken passieren? Ist das?
Also,
ja, oder? Ich bin nicht so religionsfit, aber meine Mutter lässt auch gerne das Mittagessen weg, weil sie ja mittags keinen Hunger dann hat am Wochenende.
Ja, es ist diese Genussfeindlichkeit, die ist halt evangelisch-protestantisch.
Ja, ja,
ja.
Wobei die nicht gegeben ist. Meine Eltern machen dann Tee und nochmal abends nach dem Abendbrot nochmal Süßigkeiten vom Fernseher. Boah, das ist und so.
Schön, so soll es sein.
Ja, kommt drauf an, wie viel Zucker man verträgt.
Ja, ich möchte gerne dazu erwähnen, dass ich als Vorrat für dich für das Wochenende 2 Tafeln Schokolade da liegen hatte, ja?
Ja, ich habe sie alle aufgegessen, gewissenhaft.
So, ihr Lieben, Pia, du musst auch los, ne?
Ja.
Unsere Zeit ist rum, genau. Ich freue mich wahnsinnig jetzt schon aufs nächste Mal.
Ich auch.
Es war mir wie immer ein Fest.
Danke, Steffi, für diese wunderbare Möglichkeit, alte und neue Muttergefühle zu artikulieren.
Tausend Dank, ihr Lieben.
Ciao.
So, das war die neue Folge. Ich könnte immer noch ewig mit den beiden weiterreden, weil es so einen Spaß macht, denen zuzuhören, wie sie das Leben sehen und wie humorvoll sie mit so vielen Themen umgehen. Ich hoffe, es geht euch ähnlich. Wie immer schreibt uns gerne Themen, über die wir sprechen sollen, wozu ihr gerne unsere Meinung hören würdet. Ja, wir sind dafür alles offen. Hinterlasst Fragen, Wünsche im Kommentarbereich oder schreibt sie mir direkt an dasabo@ohm.de. Wir hoffen, ihr habt eine gute Zeit mit dieser Folge. Alles Liebe, passt schön auf euch auf und nehmt euch, wenn ihr könnt, irgendwie Zeit für euch. Ihr wisst ja, dann gibt's locker mal 10 Punkte dafür. Alles Liebe, bis bald.